Herzlich willkommen zur 19. Episode von Craft Entries, dem deutschsprachigen Podcast zu den Themen Craft, CMS und Webentwicklung. Mein Name ist Thomas Sausen und dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass craftentries.de optisch eine kleine Frischzellenkur erhalten hat. Nach dem Upgrade auf Craft 3.6 fing ich an, die Template-Struktur zu überarbeiten und dann wagte ich mich auch ans Aussehen ran. Was man halt Anfang des Jahres so macht, wenn gefühlt die restliche Welt noch im Winterschlaf ist. Die Template-Struktur hatte praktische Gründe. Ich wollte beispielsweise die Crafter-Sektion wieder online bringen, obwohl es da schon seit längerem keine neuen Einträge gab. Dann wollte ich die Darstellung von Artikeln und Links genauso überarbeiten wie die Übersichtsseiten. Mehr Dry, mehr Makros statt nur Partials und hier und da neue Tweak-Filter benutzen. Ist alles immer wieder spannend, da ich die Codebasis von Craft Entries eben seit 2014 mit mir rumschleppe. Denn so 2014 müsste es gewesen sein, dass ich dann konkret an dem Projekt gearbeitet habe. Damals noch als Craft 2 Seite, die dann 2015 so richtig online ging. Als ich mich vor ein paar Wochen durch die Twig-Basis wühlte, dachte ich mir, dass gerade optisch eine Frischzellenkur nötig wäre. Bis dahin nutzte ich jahrelang SAS-Dateien, die dann eben in CSS umgewandelt und auf den Server geladen wurden. Also ganz klassisch, wie man das so kennt. Aber mein guter Freund Sascha Fuchs, der in der allerersten Craft Entries Podcast-Folge zu Gast war, sagt mir in ganz regelmäßigen Abständen, wie toll doch Tailwind CSS sei. Und ich habe es ja selbst auf der .all 2018 erlebt, als es einen Vortrag zu Utility First CSS gab. Ich mochte das Konzept und ich setzte auch im letzten Jahr Tailwind CSS für ein, zwei Kundenprojekte ein, aber eben nicht für die eigenen Projekte. Da Craft Entries auch mein persönlicher Spielplatz ist, damit ich nicht in Sachen Craft außer Übung komme, selbst wenn ich auch mal länger keine Craft-Kundenaufträge mache, dachte ich mir dann einfach, das alles mal mit Tailwind umzusetzen. Ich schreibe seit 20 Jahren CSS und mag es auch größtenteils. Optik von Websites ändern, visuelle Effekte und Animationen hinzufügen, klasse. Die Älteren unter den Zuhörern werden noch csszengarden.com kennen, eine Sammlung von Designs, wo das HTML identisch blieb, aber die externe CSS-Datei geändert wurde, sodass das Aussehen dann auf einmal komplett anders war. Damals so ein richtiger Augenöffner, als dann viele Jahre später Responsive Design kam, wurde CSS mitunter komplexer, da nun für verschiedene Geräte komplett andere Designs erstellt wurden. Dann kam SAS als zusätzlicher Layer noch dazu, um Variable, Mixins und so weiter nutzen zu können. Und irgendwie ist auch das Problem seit jeher, dass CSS von manchen Webentwicklern gerne unterschätzt wird, denn manchmal ist es auch ein bisschen zickig, aber schnell ist auch das bisschen CSS und das bisschen Design auf einmal ein komplexes Designsystem mit über 2000 Zeilen und mehr. Das mag alleine schon unübersichtlich werden, dann kommt eben Kaskade, Hierarchie, Vererbung und Spezifität dazu. Irgendwie muss also Ordnung her und das versuchten die letzten 10 Jahre verschiedene Systeme zu erreichen. Scalable und Modular Architecture for CSS oder kurz SMAX, wo folgende Ordnerstruktur empfohlen wurde. Man hat einen Base, das ist dann Styling von Grund-HTML-Elementen. Man hat Layout, Unterteilung der Website in groben Abschnitten wie Header, Footer, Content und so weiter. Man hat Module, wiederverwertbare Bereiche des Layouts, zum Beispiel irgendwie Formulare, Inhaltsboxen und sowas. State, Zuständigkeiten von Elementen, zum Beispiel is collapsed für Akkordeons. Theme, Styling für eventuelle Themes, falls die eingesetzt werden. Dann gibt's Object-Oriented CSS, also OOCSS. Fokussiert sich auf flexible, wiederverwendbare Komponenten, wo Strukturen und Aussehen strikt getrennt werden. Als praktisches Beispiel, wenn ihr irgendwie eine Infobox gestaltet, würde man nicht die Farbe und das Aussehen in derselben Klasse definieren wie Breite und Höhe. Stattdessen würde man zwei oder mehr Klassen haben, etwa .box, wo das grundsätzliche Layout festgelegt wird, oder .box-info, was dann das Aussehen der Infobox definiert. Wenn man das Element dann nutzen möchte, um eine Fehlermeldung anzeigen zu lassen, würde man dem Element vielleicht noch eine .box-error dazugeben. Dann hätte man also vielleicht nachher drei verschiedene Klassen, die da reinkommen. Und überhaupt sollte auch alles über Klassen gestylt werden und nicht die Elemente direkt. Also statt ul.nav LIA, um zum Beispiel den Link eines Hauptmenüs zu stylen, könnte man einfach auch dem Link direkt einfach die Klasse geben. .nav-link. Ein sehr gutes Konzept mit Best Practices, die heute noch gelten, wie Vermeidung von Ausrufezeichen important. Aber wie nun die Dateistruktur aussehen soll oder wie die Namensvergabe ist, wird dann irgendwie nicht so vorgegeben wie bei SMAX. Deswegen kam dann BAM dazu, was sich unter anderem um Namensgebung kümmert. Keine ID-Selektoren, die gestylt werden, keine Important und keine Verschachtelung. Dadurch ist die Spezifität schon mal kein Problem, da alles eine Ebene hat. Nachteil ist, dass dann jedes Element eine Klasse haben muss, etwa .nav-link. Soll der Link einen Active-Status haben, bekäme das Element noch etwa die Klasse .nav-link-active zusätzlich zugewiesen. Wieso habe ich die Links jetzt nun so genannt? Nun, BAM steht für Block, Element und Modifier. Ein Block ist als Container zu sehen, der mehrere Elemente enthält und der Modifier wandelt das Aussehen dann ab. In meinem Beispiel war es eben ein Block NAV. In diesem gibt es dann ein Link-Element, was mit zwei Unterstrichen notiert wird, also nav-link. Und schließlich wollte ich einen Aktiv-Status abbilden, weswegen ich das --active hinzufügte. Ist ein Ansatz, da wenigstens eine einheitliche Namenstruktur versucht wird. Auch sollten die Projekte gut wartbar und skalierbar sein. Dafür werden Namen recht lang. Kritiker bemängeln auch dann so die Lesbarkeit und dass im Prinzip Teile der HTML-Struktur auch in CSS abgebildet werden. Natürlich lassen sich die Konzepte teilweise auch miteinander kombinieren. Frustig wird es dann aber im Team, wenn einer nur SMAX einsetzt und der andere BAM und SMAX und ein anderer macht was ganz anderes oder nutzt ein eigenes System. Also sollte sich das Team vorher auf eine Methode einigen und dies dann noch durchziehen. Persönlich habe ich für das Problem mit nativen CSS auch keine Lösung gefunden, mit der ich komplett zufrieden war. Ich war ein paar Jahre auch sehr stark mit BAM unterwegs, da ich die Benennung von Elementen sonst so schwierig finde. Damit habe ich ein paar Probleme, also Namensgebung als solches. Ordnerstruktur habe ich mir auch viel zu viele Gedanken oft gemacht und am Ende wurde es dann in der Praxis doch ein bisschen anders gelöst. Das ist so schwierig und Agenturen, für die ich oft manchmal gearbeitet habe, die haben dann von BAM und Co. noch nie gehört und nutzen auf einmal Bootstrap, wo dann E-Klassennamen vorgegeben sind und dann im HTML aneinandergereiht werden. Bootstrap ist kein Framework, was ich privat nutze oder für eigene Projekte nutzen würde. Ich stellte aber fest, dass ich teils Dinge schneller umsetzen konnte, da ich mich um Namen und Strukturen keinen so großen Kopf machen musste. Und dann lernte ich vor ein paar Jahren eben Tailwind CSS kennen, was einige meiner Probleme lösen sollte. Tailwind besteht oft nur aus Klassen für einzelne CSS-Styles, also irgendwie MT-4 setzt Margin Top auf einen Rem oder Text-LG ändert die Font-Size auf 1.125 Rem. Also deutlich kleinteiliger als Bootstrap oder anderen Frameworks wie Bulma CSS, wo man einen Button, etwa die Klasse Button und dann nochmal als zusätzliche is-primary geben würde. Dieser Button in Tailwind könnte dann von den Klassen her wie folgt aussehen. bg-red-500, text-write, font-bold, py-3, px-3, rounded-lg, text-center. Viel mehr Geschreibe und das HTML wird unübersichtlicher. Andererseits sehe ich direkt im HTML, wie der Button ungefähr aussieht. In dem Falle ein roter Hintergrund mit weißer Textfarbe, fetter, zentrierter Schrift, abgerundeten Ecken, Padding oben und unten 0.75 RAM und Padding links und rechts ebenfalls 0.75 RAM. Wenn man diese Buttons mehrmals benutzen möchte, kann man daraus dann auch eigene Klassen machen, etwa mit der AddApply-Direktive. Ich stellte aber fest, dass die Projektphase von Craft Entries dank Tailwind extrem spaßig war. Die Webseite ist dank Partials und Makros modular aufgebaut und so schaute ich mir meistens nur die einzelnen Template-Bereiche ein und spielte mit Tailwind rum. Horizontales Padding eines Buttons ändern, okay, anstatt px-4, ist vielleicht zu wenig, ändere ich mal in px-6. Viel besser. Keine Angst haben wegen Scope oder ob man versehentlich andere Teile der Webseite beeinflusst, einfach die kleinen Änderungen machen, bis man zufrieden ist. Übrigens auch direkt im Browser, irgendwie Entwicklerkonsole auf und dann im HTML Tailwind-Klassen ändern, löschen oder hinzufügen, um direkt auszuchecken, wie es dann aussehen würde und ob man dann zufrieden ist und dann kann man es ja wieder direkt in sein Quellcode reinkopieren. Und das Beste, alles ohne über Namensgebung oder irgendwelchen Ordnerstrukturen nachzudenken, einfach Eigenschaften miteinander kombinieren. An dem Punkt höre ich dann immer, ja, aber dann könntest du auch Inline-Styles nutzen. Tailwind hat aber ein wichtiges Feature, was mit Inline-Styles nicht realisierbar ist. Es lassen sich zum Beispiel Hover-States abbilden, wenn der Button von eben bg-red-500 als Hintergrundklasse hatte und ich möchte, dass beim Hover der Button blau wird, würde ich folgende Klasse hinzufügen. Hover:bg-blue-500. Fertig. Wobei noch nicht ganz, denn Responsive Breakpoints unterstützt Tailwind ebenfalls. Wenn ich ein Div habe, was den Text zentriert darstellen soll, aber wenn die Auflösung über 640 Pixel Breite ist, linksbündig, würde das ungefähr so aussehen. Eine Div-Klasse würde ich machen. Text-center sm:text-left. Ganz schön mächtige Werkzeuge, die aber das Arbeiten in HTML oder Twig Templates spaßig machen irgendwie. On the fly einfach etwas am Design testen, ohne jetzt SAS kompilieren zu müssen oder irgendwie sowas. Hinzu kommt, dass das HTML zwar aufgebläht wird, gleichzeitig die CSS-Dateien kleiner werden. Schlicht, weil weniger CSS geschrieben wird und dadurch weniger Zeit mit Namensgebung oder CSS-Struktur verwendet wird. Ihr konzentriert euch also mehr darauf, was auf dem Bildschirm wirklich angezeigt werden soll. Und es lassen sich mit Tailwind nicht nur Buttons machen, sondern ganze Layouts, ob Float, Flex oder Grid, alles wird unterstützt. Und ich muss gestehen, dass mir Tailwind auch nochmal besser half, irgendwie Flex und gerade Grid zu verstehen. Dank Transitions könnt ihr auch Animationen erstellen. Aber dann höre ich immer, sieht das dann nicht irgendwie alles gleich aus, weil Tailwind nur die Defaults vorgibt und dann irgendwie aneinandergereiht wird. Nein, denn Tailwind lässt sich komplett anpassen und erweitern dank der Tailwind-Konfigurationsdatei. Legt dort eigene Breakpoints, Farben, Schriftarten, Schriftgrößen und alles Mögliche an. Mischung zwischen Default und euren Werten ist natürlich genauso möglich. Jetzt ist es aber so, dass die Tailwind-Bibliothek groß ist und ihr in einem Projekt gar nicht alle Klassen nutzen werdet. Das Resultat wäre eine CSS-Datei, die ein paar Megabyte groß sein könnte und das möchte keiner in einem produktiven Umfeld einsetzen. An dieser Stelle kommt Purge CSS ins Spiel. Purge identifiziert, welche Klassen genutzt werden und entfernt ungenutzte. Also bevor es zum Live-Server dann geht, einmal Purge drüber laufen lassen und fertig. Und mit dieser Kurzbeschreibung kratze ich letztendlich auch nur an der Oberfläche. Ich habe irgendwie alles nur sehr kurz angerissen. Ich kann mir aber vorstellen, in Zukunft über Tailwind mit einem Gast zu reden und dann mit ihm seine Erfahrungen und vielleicht ein paar Tipps zu diskutieren. Persönlich hatte ich mit Tailwind sehr viel Spaß beim aktuellen Redesign. Vor allem habe ich immer mal wieder Details angepasst und ausprobiert. Ähnlich spaßig war es auch Alpine.js für Interaktivität wie beim mobilen Hamburger Menü einzusetzen. Funktioniert fast ähnlich wie Tailwind. Einfach die passenden Befehle ins Markup schreiben und auf einmal öffnet sich das Menü per JavaScript. Keine eigene JS-Datei, keine DOM-Manipulation und auch nicht für so banale Sachen wie Droplons oder Akkordeons auf einmal denken, dass man dafür jetzt irgendwie Vue oder React braucht. Mit diesem Stack bin ich jetzt bezogen auf Craft gerade sehr zufrieden und werde dann im Laufe des Jahres sicher noch zahlreiche Verbesserungen an der Webseite durchführen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.